Ja, ich glaube, wir können pünktlich anfangen, ausnahmsweise. Gibt es irgendwelche organisatorische Themen, abgesehen von heutigem Tutorium? Wer ist im Montagstutorium drin? Kurz mal Hand hoch. Wo findet Tutorium statt? 920. Du warst heute da? Wer hat mich heute angerufen, dass es nicht stattfindet? Montagstutorium. Also, Montagstutorium findet im 920 statt. Das ist aber my bad. Ich bin schuld. Also das hat sich geändert, weil zwei haben heute das nicht gefunden. 920, das ist bei uns im Iridikum. Wie viele sind drin? Teilnehmenden, so ungefähr? 10? 7? Okay, gut. Was wolltest du sagen? Okay. Ja. Das Ding ist... Okay. Wollen wir kurz das alle zuhören? Was sagst du bitte? Nee, das Ding ist, also die Historie dahinter ist, dass natürlich bevorzugt sind die Räume, die bei uns im Iridikum sind. Aber es gibt Belegungspräferenz und die Vorlesungen haben Präferenzseminare, Blockseminare. Deswegen habe ich sicherheitshalber noch vor dem Anfang des Semesters die Räume hier gebucht. Falls wir sie nicht benötigen, also falls wir dort nicht rein dürfen, dann hätten wir hier zurückgreifen können. Das war einfach die Reserve. Deswegen hat das ein bisschen für Missverständnisse gesorgt. Aber ich hoffe, dass das jetzt läuft. Okay, ich wollte ganz kurz das Thema mit unserem OLAT-Plattform ansprechen. Mittlerweile sind also rechts nochmal grün markiert Themen, die Daten. Also heute sind wir beim 13. November und das Thema nächste Woche ergänzt das, was von heute. Das ist quasi zusammengehalten. In der zweiten Kolumne stehen alle unsere Lernbar-Inhalte. Dann haben wir nochmal da, wo das Wort Lesetext steht, aber dann habe ich dann oben Kolumnenüberschrift weggenommen, weil das keine Lesetexte im Endeffekt daraus geworden sind. Im Lernbar-Content sind diese Lesetexte. Das ist Empfehlung von mir für diejenigen, die jetzt ein bisschen mehr wollen als nur Klausur bestehen. Ja? Genau. Dafür aber sind dort die Handouts und mittlerweile gibt es Handouts, die aus zwei Teilen bestehen. Einmal die Definitionen, die wichtige basale Definition, die müssen tatsächlich sitzen. Und zunächst mal gibt es einmal hier die phonologischen Prozesse und heute das Wort hinter dem Wort Handout sind die morphologischen Prozesse. Ja? Aber auch die Definition. Also Definition werde ich wahrscheinlich bis Syntax 2 durchziehen. Also ich werde das als gesondertes Handout geben. Ich habe euch versprochen, dass es nur eine Seite, einseitiges Handout gibt. Also ja, ich korrigiere mich jetzt, es gibt zwei Seiten. Ja, okay. Rechts haben wir E-Lecture. Wir haben letzte Woche haben wir eine Anregung bekommen, ob man das vielleicht in der gleichen Woche, wenn das aufgezeichnet wird, auch veröffentlichen kann. Wir versuchen das jetzt und letzte Woche war das der Fall, dass wir die Sitzung aus dem 6. November bereits auf dem 8. bereits hochgeladen war. So, wir haben rechts hier Videozusammenfassungen und bisher gab es immer diese Dummies drin, ja? Auch von unseren Studierenden aufgezeichnet. Ich glaube, ein oder andere von Ihnen habe das auch gesehen. Mittlerweile haben wir aber diese erste drei Videos bereits zusammengefasst. Das sind zweiminütige Videos hier. Das Video 1, 2 und 3, die fassen diese drei Sitzungen zusammen nach klausurrelevanten Themen, besonders das zweite und das dritte Video. Alle weitere bleiben weiterhin Dummies, also da ist einfach vorbereitet, damit man einfach YouTube-Link jetzt da reinsetzt und dann, ich denke, dass wir vor Weihnachten für alle Sitzungen diese Kurzzusammenfassungen haben. Okay, außerdem, wir zusammen mit den Tutorinnen machen gerade auch ein Kompendium für die Klausur, das heißt, es wird ein Paket für die Klausurvorbereitung geben. Früher war es nur ein Klausur-Dummy, so ein Attrappe, wie ein Originalblatt der Klausur mit ähnlichen Fragestellungen und die Strukturierungen, damit man gezielt sich nur auf die Themen vorbereitet, die in der Klausur vorkommen. Hierzu geben wir jetzt noch so ein Übungskompendium, auch für die Klausur. Also wir setzen, die bestehen eigentlich zum Großteil aus diesen Definitionen und Prozessen, aber es wäre noch zusätzlich so eine so ein Aufgabekompendium geben. Und ich hoffe auch, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber bis Weihnachten würde ich das gerne auch in den Weihnachtsferien mitgeben, damit wir im Januar haben wir eben eine Tagung zu organisieren. Und damit wir dort vielleicht so mehr Sicherheit haben, aber auch Freiraum haben, uns eben darauf zu konzentrieren. Und das bereits nach Weihnachtsferien ist die Einstellung da, dass die Klausur durchaus zu bewältigen ist. Deswegen versuchen wir das bis Weihnachten, sowohl die Videos als auch das Kompendium für die Klausur fertigzustellen. Ich habe gerade, jetzt, als ich unterwegs hier war, etwas wieder eingerichtet, was ich seit 4, 5 Jahren nicht mehr mache. Das ist ein Forum. Ein Forum auf unserer Lernplattform. Und das habe ich da oben als Baustein eingebaut. Hier steht das jetzt Forum. Und wenn man draufklickt, es ist ein neues Thema und jemand von euch klickt ein neues Thema und sagt, ja, irgendwas. Es ist so, dass man anonyme Beiträge dort auch hochladen kann. Allerdings, ich muss sie vorher genehmigen. Nicht die Anonymität, sondern die Beiträge. Es gibt sowas wie Netiquetten, also Etiketten fürs Netz. Und es gibt die Dozierenden, die jetzt Lernplattformen betreiben, wir haben uns auf ein paar Regeln geeinigt und wenn auch ein paar Lexika, die dort nicht zu suchen hat. Wenn dort irgendwelche Vorwürfe sind, weil ich schaue nicht jeden Tag da rein, sondern immer so gegen Donnerstagnachmittag immer, einmal in der Woche, mehr mache ich nicht. Und wenn da etwas steht, was ganze Zeit steht, nicht beantwortet, das wäre dann nicht so gut. Aber anonyme Beiträge sind grundsätzlich möglich, deswegen, ich möchte aber auch keinen zwingen. Und wenn ihr das nicht macht, gibt es keine Strafe und wenn ihr das macht, gibt es auch keinen Bonbons dafür. Also es ist einfach ein Raum, man kann das nutzen, für was auch immer. Ja? Okay, gut. Gibt es Fragen hierzu, irgendwelchen? Können wir das so lassen? Ja? Ich musste für diese 3 Videos auch mich vor Kamera stellen, weil Tutorinnen nicht kannten und dann Hanna Opitz hat sich dann für das zweite Video bereitgestellt. Alle anderen Videos werden aber für ein Tutorial gedreht. Deswegen, ich werde euch dankbar, wenn ihr jetzt diese Videos nicht großartig im Forum aufgreift, weil, also zumindest die 2 von mir, weil ich glaube, das ist nicht so gut geworden. Aber zumindest gibt genau das vor, was in der Klausur vorkommt. Okay, wir besprechen heute eine Ebene. Ist das hier? Ja, genau, Morphologie. In den letzten 2 Sitzungen haben wir über die physikalische und funktionale Seite der menschlichen Lauten gesprochen. Entsprechend der Phonetik und Phonologie und man kann tatsächlich nicht mehr machen in 2x90 Minuten und man kann auch in 2 Semestern in den Modulen K2 und K3 nicht alles abdecken. Wahrscheinlich dafür sollte man Phonetik und Phonologie als Hauptfach studieren und auch dort stellt man fest, dass man entweder für Sprachproduktion oder Sprachwahrnehmung entscheiden muss und eins von beiden tatsächlich fokussierend studieren muss. Obwohl Perzeption ist bei uns jetzt nicht so vertreten bei uns im Institut. Also er sieht einfach, dass didaktische Aufgabe ein Spagat, alle Themen abzudecken in diesen 2 Bereichen einfach nicht möglich ist. Aber Hauptsache, man hat jetzt die Idee bekommen. Wie die physikalische Seite der Sprachlauten funktionieren, was sind dort die maßgebliche Produktionsstätte, die biologischen und andererseits, was in der letzten Sitzung besonders wichtig war, wir haben zum ersten Mal das Wort Funktion erwähnt. Und wenn man von empirischen Sprachwissenschaft aus die Sprache betrachtet, dann ist wahrscheinlich das erste Filter oder die erste Brille, die wir aufsetzen, sind die funktionale Brille. Wir gehen davon aus, und ich komme noch mal ganz kurz auf diesen Satz, farblose grüne Ideen schlafen wütend, wir haben nicht vielleicht wörtlich so genannt, aber das deutete darauf hin, sollte sich darauf hindeuten, dass so ein Satz einfach keine Funktion hat. Und das ist eben der Grund, warum wir ihn nicht betrachten in unserer Forschung. Man betrachtet in der empirischen Sprachwissenschaft keine linguistische Erscheinung, die keine Funktion hat. also die keine grundlegende Funktion der Sprache, die Kommunikation nicht dient. Das ist wichtig. Wir haben in der letzten Sitzung gesagt, eine Sprache kann nur Phoneme beinhalten, die eine Funktion haben. Eine Sprache, zum Beispiel im Deutschen, hat ein Laut, hat keine Funktion eines Phonems. Was zu machen? Die Bedeutung zu unterscheiden. Wir bekommen keine zwei Wörter des Deutschen, in dem Bedeutungsunterscheidung verursacht oder Bedeutungsunterscheidung verursacht oder Bedeutungsunterscheidung verursacht. Es ist möglich, sie zu produzieren, aber für das Deutsche haben sie keine was? Die Funktion. Die Funktion, eben die Bedeutung zu unterscheiden. Wenn man jetzt aus der Natur einer menschlichen Sprache ausgeht, sollte man annehmen, dass wenn in einer Sprache etwas Funktion verliert, dann ist die Sprache gerade dabei, das Element abzuschaffen. Und es gehen viele Sachen verloren in einer Sprache. Ja, und die neue Sachen entstehen. Warum? Weil die Funktion dafür da ist. Das heißt, ein linguistisches Phänomen, ein empirisch wertvolles Phänomen für die Untersuchung, ist deckungsgleich mit der Funktion, die dieses Element in dieser Sprache hat. Und wir werden diesen Begriff Funktion auf jede Ebene der linguistischen Beschreibung aufgreifen. Ich habe hier einen neuen Freund hier. Ja. Und darauf bauen wir auch heute weiter. Wir haben gesagt, das Phonem ist das kleinste Element der Sprache, das eine einzige Funktion hat, die Bedeutung zu unterscheiden. Und heute sprechen wir von einem weiteren kleinsten Einheit der Sprache, die auch eine Funktion hat, nämlich die Bedeutung zu tragen. Ja, zwei Dikotomien, also oder eine Dikotomie aus zwei Elementen. Bedeutung unterscheiden, Bedeutung tragen. Phonem, Morphem und auch die Morphologie als grundlegender Begriff der Morphologie. Bevor ich da einsteige, würde ich gerne euch eine Webseite zeigen. Diese Webseite heißt die Wortwarte. Also da ist jetzt abgeschnitten, ich weiß nicht warum. Warten Sie mal, ich glaube, woran liegt das? Wortwarte heißt das. Also wie man auch in Link da oben sieht, www.wortwarte.de. Das ist ein sehr lustiges Tool. Ja? Also sehr interessantes Tool, man kann sehr viel Spaß damit haben. Entwickelt wurde das in Leipzig am Institut für Sprachverarbeitung der Leipziger Universität. Und lass mich kurz erklären, wie das Tool funktioniert. Stellt euch mal vor, dass es ein Algorithmus vorliegt, dass alle Worte des Deutschen, die in digitaler Form existieren, beinhaltet. Alle Worte, die in digitaler Form im Netz existieren, und zwar des Deutschen, okay, im deutschen digitalen Netz existierende alle Wörter beinhaltet. Die sind alle drin, als Liste, als Tabelle, als Netzwerk, aber die sind drin, alle Wörter. Das Algorithmus denkt, also man muss ihn auch sagen, was ein Wort ist. Und man sagt ihn einfach, alles was links und rechts eine Leerstelle hat und alles was dazwischen ist, ist ein Wort. Für eine Maschine sehr leicht zu verstehen, weil der das und das sehr leicht wahrnehmen kann. Und alles was dazwischen ist, wird er als ein Wort betrachten. Es gibt einen akkuraterer Begriff dafür. Nicht Wort, sondern Token. Nicht Wort, sondern Token im computerlinguistischen Sinne. Das heißt, alle Token des deutschsprachigen Netzes sind in diesem Algorithmus drin. Dann, dieses Algorithmus wird noch ergänzt mit einem Datumsanzeiger. Also ein Datum. Was haben wir heute für Datum? 13. Genau. Und man stellt dieses Datum-Algorithmus oder Datumergänzung darauf ein und sagt, pass mal auf, mein liebes Algorithmus, geh bitte im Netz, im aktuellen Netz von heute, am 13. und such alle Worte, die du beinhaltest, die du sowieso hast. Und wenn du sie findest, schmeiß die weg. Nimm die bitte nicht auf. Alles, was im Netz übrig heißt und du stellst fest, du hast das nicht, du beinhaltest das nicht, bring mir bitte das extra raus. Ist das ungefähr, habe ich das richtig erklärt? Hat man das verstanden? Also ein Algorithmus geht ins Netz rein und durchsucht das und zum Beispiel hat ein Wort Frankfurt drin und der findet im Netz am 13. im aktuellen Stand des Netzes das Wort Frankfurt, dann interessiert er sich dafür nicht. Also interessiere bitte nicht für kein Wort, was du sowieso eher hast, also beinhaltest. Das ist sowas wie Pattern Matching, also so eine Eigenschaften Matching. Er sucht und alles, was gematcht wird, interessiert mich nicht. Aber am Ende des Tages sagt das Algorithmus oder zeigt, okay, da sind aber noch 5 Token, die bei mir, am 13. sind dort 5 Token, bei Wikipedia hat einer Artikel geschrieben, einer hat da in so eine Zeitung hochgeladen, einer hat in so einen Chat hochgeladen und dort ist ein Token dabei und den kenne ich nicht. In meinem Pool ist das nicht zu finden. Ja? Das System kennt das Wort einfach nicht. Also diese Abfolge ist nicht vorhanden. Ist relativ, also stellt euch mal so ein, weiß ich nicht, ein Lexikon der deutschen Sprache, vollständiges Lexikon der deutschen Sprache von gestern vor. Und das ist aktuell mit dem Datum vom 12. Und wir vergleichen dieses Lexikon mit der Sprache von heute, mit dem aktuellen Stand. Und 99,9% ist auch heute aktuell. Es ist nicht so, dass die Sprache jeden Tag neu erfunden wird. Aber irgendwas wird Neues trotzdem erfunden. Wir haben doch immer solche besondere Kreativität, Wörter zu bilden. Und ich meine, nicht oft, aber trotzdem sind Menschen sehr kreativ, neue Worte zu bilden. Und in der Regel sind das situativ bedingte Bildungen. Irgendwas passt uns gerade nicht, das, was wir haben, und wir erschaffen was Neues. Und das ist zunächst mal okkasionell, nennt man das. So situativ bedingte Bildungen. Okkasionelle Bildungen kommen niemals in einem Lexikon rein. Ja, sofort. Sobald aber einem anderen das gefällt, diese Bildung, greifen alle auf. Und dann wird das usualisiert. Ja. Ich weiß nicht, wann das zum ersten Mal und von wem erfunden wurde, aber ja, wie setzen sich die Worte oder Begriffe durch? Durch Prestige zum Beispiel. Ja, also jemand, ein prestigeträchtiger Person im Fernsehen sagt irgendein neues Wort und das wird dann, daraus wird ein News gemacht, da wird ein Headliner gemacht und die alle anderen, die auch dazugehören wollen, greifen das auf. Es ist einer der wichtigsten Aspekte Sprachwandels, Prestige. Ja? Falsches Erlernen der Sprache, so wie was in England zum Beispiel stattgefunden hat. Ja? Also falsches Erlernen des Französischen hat dazu beigetragen, dass in England aus Prestigegründen komplett falsches Französisch gesprochen wurde. Nicht anders war auch am Zarenfamilie, generell Hof, in Russland, dort wurde auch auf Französisch gesprochen, um sich vom gemeinen Volk abzuheben. Aber Französisch in Frankreich ging weiter, dort blieb das aber, weil das eine soziale Funktion hatte. Ja? Also falsches Erlernen, aber auch prestigeträchtige Weitergabe von einer Kreation ist ganz wichtig. Aber ich komme noch mal auf dieses Algorithmus, weil ihr seht hier in der linken Sparte nach Datum, zum Beispiel das ist seit 2000. Seit 2000 durchforstet dieses Algorithmus deutschsprachiges Netz und sucht nach den Token, die er nicht beinhaltet. Jetzt gucken wir mal Folgendes. Angenommen, ich habe 5 Wörter gefunden, die ich nicht kannte. Die nehme ich auf und gehe ich morgen nochmal ins Netz. Aber die habe ich schon. Die sind nicht mehr neu, die sind von gestern. So kann ich diese 5 Wörter mit einem Datum versehen. Und zu interpretieren dieses Datum ist wie folgt. Diese 5 Elemente wurden im deutschsprachigen digitalen Netz zum ersten Mal am 13. November 2017 verwendet. Quasi Geburtsstunde dieser Kreaturen. Ja? Ob sich das durchsetzt, eine andere Sache. Wir gucken uns das jetzt genauer an, was ich damit meine. Weil das ist eigentlich die Morphologie. also Bildung von Morphemen. Und wir kommen jetzt, wollen wir etwa neu, also schauen wir 2017, klicken wir drauf. Ja, was haben wir da? Monaten. Im Januar, am 1., am 3., am 5., am 7., am 9., alle ungerade. Dann haben wir 4., 6., 9., ja, das ist so durchgemixt. Je nachdem. Ich glaube, dass, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das funktioniert auch nach signifikante großen Größen. Also wenn eine bestimmte Menge an Produktion, Sprachproduktion stattfindet, dann lohnt sich das nochmal zu durchforsten. Also diese Rechenkapazität darauf anzuwenden. Wir haben jetzt November, wir haben heute 13. Letzte aktuelle Eintragung, also letzte aktuelle Analyse des deutschsprachigen digitalen Netzes fand am 8. statt. Das heißt, an dem Tag, das Algorithmus ist mit allen digitalen Token der deutschen Sprache auf Netz gestürzt und hat das gesucht, was er nicht hat. Und was hat er gefunden? Und vor allem, wie viel war das? Hier ist die Liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so ungefähr 25 Stück. 25 neue Token, die zum ersten Mal im deutschsprachigen digitalen Netz an dem Tag verwendet wurden. Bitte? Nochmal. Belästigungsskandal, dann nehmen wir das kurz. Belästigungsskandal. Wir diskutieren jetzt mal drüber. Belästigungsskandal, hier oben. Belästigungsskandal, bei Google, zum ersten Mal bei Wikipedia verwendet, und zwar haben wir gleich einen Kontext. New York, Weltbürgermeister und die Lage am Morgen, mehr Forum. Ach so, das ist Eintragung in ein Forum. Ganz wichtig, warum? Forum ist eine semispontane Sprache. Genau das, was ich vorhin gemeint habe, irgendwas, ich möchte meine Meinung über etwas geben, aber die Sprache oder mein mentales Lexikon liefert mir keinen entsprechenden Begriff dafür. Oder das, was er liefert, bin ich nicht zufrieden. Deswegen erfinde ich was Neues. Also rein okkasionell. Und ich finde einfach Belästigungsskandal. Wenn wir uns das Wort angucken, dann jeder von uns würde sagen, wieso, Belästigung gibt es im Deutschen doch. Und Skandal auch. Und zwar auch vor 8. November gab es das auch. Das Ding ist einfach, dass wir in dem Fall von zwei verschiedenen Token sprechen. Und was neu an diesem Wort ist, ist die Zusammensetzung, weil die als Kompositum, also als Komposition aus zwei Elementen zusammengesetzt wurden zu einem Token, zu einem Wort. Das ist das Neue dabei. Spinnen wir das ein bisschen weiter. Vielleicht gab es bereits ein Kompositum mit der Beteiligung von beiden, aber nicht in dieser Reihenfolge. Kann man sowas wie Skandalbelästigung sagen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Das heißt, bitte, was sagst du?
Die Zeit und Bild Skandalbelästigung an sich.
Ach so, okay, gut. Ja. Und was haben wir heute? 13. Du hast zum ersten Mal das Wort verwendet, würde ich sagen. Wenn du das jetzt auch im deutschsprachigen Netz, wenn du jetzt einen Wikipedia-Artikel, was denkt ihr, warum kommt überall Wikipedia vor? Ja? Okay, das heißt, Wikipedia wird gemeinschaftlich erschaffen. Eins. Und zweitens, Wikipedia ist meist vernetzte Webseite überhaupt im Web. Ja? Warum? Weil das tatsächlich sprachlich so vernetzt ist. Also das ist eines der bestvernetzten überhaupt. Also die Frequency ist unglaublich hoch. Ja, also das ist mehr als, weiß ich nicht, vielleicht im Minusbereich, so hoch ist Frequency. Wir haben vor 2 Jahren zum Jubiläum von unserem Institutsdirektor, die Studierenden, nicht ich, sondern die Studierenden haben seine Wikipedia-Seite in 72 Sprachen übersetzt. Und da haben wir so ein Buch verlegt, Gipipedia. Er heißt Herr Gippert, also Gipipedia. Und interessant war, also 72 Sprachen, mehr als Barack Obama und Yogi Löw. Ja, also ihr könnt ja Just Gippert schauen auf Wikipedia und da sieht 72 Sprachen. Ihr seht nicht alle 72. Wisst ihr warum? Weil 12 Sprachen zum ersten Mal in Wikipedia überhaupt erschienen sind. Also, ja? irgendwelche Indianersprachen, Altmaledivisch und solche Sachen. Die gibt es auf. Und Wikipedia hat auch keine Redakteure, um das also freizugeben. Deswegen sind sie in einem Inkubator drin. Als aber Wikipedia scheinbar so eine unglaublich lange Liste an Sprachen abgebildet hat, darauf hat Facebook gegriffen und hat automatisch interpretiert, dass die Person, die in 72 Sprachen übersetzt wird, automatisch eine Person des öffentlichen Interesses darstellt und hat automatisch eine Facebook-Seite erstellt. Und hat alles rübergezogen, alle Kolumnen waren bestimmt. Ja, automatisch, ohne dass jemand gefragt wurde. Ja, natürlich haben wir einen Antrag gestellt, damit das zurückgestellt wird und auch gelöscht wird, ein Account. Aber das ist der Grund, warum Wikipedia in meisten Fällen bei wortwarte.de steht. Aber nochmal bitte zurück zu unserem Thema. Belästigungsskandal. Das heißt, zwei Sachen müssen wir an der Stelle feststellen. Erstens, die beiden Bestandteile dieser Komposition, dieses Kompositums, Compound auf Englisch, existieren bereits, aber eins, existieren nicht in dieser Zusammensetzung und zwei, existieren nicht in dieser Reihenfolge der Zusammensetzung. Ganz wichtig, die Reihenfolge der Zusammensetzung. Erst selbst die Kombination und die zweitens die Reihenfolge der Kombination. Wenn wir aber Belästigung an sich nehmen, dann, wenn wir die vielleicht zurückverfolgen, dann können wir das auch weiterhin sehr intuitiv vielleicht zerteilen. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Job, auf lernbar zurückzuspringen, damit wir so ein bisschen theoretischen Background haben und danach zurück nochmal zu einem Beispiel über die Zusammensetzung und Wortbildung kommen. Das Thema ist das zentrale Thema der Morphologie. Wie werden in einer Sprache Wörter gebildet? Dabei sprechen wir nicht von den Regeln, sondern von Strategien. Und eine Sprache hat mehr als eine Strategie, Wörter zu bilden. Und diese Strategien sind wiederum linguistisch determiniert. Die sind durch sprachliche Umgebung verursacht und darüber sprechen wir. Aber ich springe jetzt nochmal zurück zu Lernbarfolien zurück. Der Begriff Morphologie, also Morphe, Form, auf Deutsch soll eigentlich Formologie heißen und nicht Morphologie. Aber dieser Begriff ist ein sehr alter Begriff in der Linguistik und hat sehr stark mit den Einflüssen aus der Biologie zu tun. Der Begriff selbst ist ungefähr vor 200 Jahren entstanden, wann als Darwin sein bahnbrechendes Werk über die Arten veröffentlicht hat. Und dort spricht er tatsächlich von Formen und Morphologie. Und das war der erste, vielleicht tiefgreifende Einfluss in der Linguistik und Betrachtung der Sprachen. In der Zeit, als Morphologie entstanden ist, gab es auch die erste Typologisierung von Sprachen überhaupt. Wenn wir von linguistischer Typologie sprechen, dann ist die allererste Typologie der Sprachen morphologische Typologisierung. Warum? Weil die Sprachen nach deren morphologischen Verhalten zu gliedern, also erfordert keine großartige linguistische Analyse. Wir können vielleicht Vietnamesisch betrachten, dann sehen wir Stamm, 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 Stamm. Okay, fällt auf. Man muss kein Linguist sein, damit man das sieht. Dann betrachten wir vielleicht Türkisch und man sieht, okay, Stamm, Morphem, Stamm, Morphem, Morphem, Stamm, Morphem. Die Grenzen sind klar sichtbar. Okay, es ist anders als Vietnamesisch. Um das zu sehen, muss man kein großer Linguist sein. Dann nimmt man Deutsch, okay, Stamm, wieder Stamm, aber gebeugt. Ja? Stamm, gebeugt und ein Element dazu. Aha, es ist anders als Türkisch und anders als Vietnamesisch. Um das zu merken, muss man einfach gut ein analytisch denkender und so ein bisschen strukturell denkender Mensch sein, mehr nicht. Und es gab tatsächlich vor 200 Jahren, besonders in Europa und besonders in Deutschland, sehr viele Intellektuellen. Die können alle von einer Mutter sein. Also alle, die deutsche Romantik ausgelöst haben und das auch in den Wissenschaften getragen haben. Von Humboldt bis, ja, vielleicht Grimes oder August Schlegel. der übrigens durch Einfluss von Charles Darwin auch einen Baum gemalt hat, über die Verwandtschaft von Sprachen, Familien, Schwestersprachen und so weiter, Elternsprachen. Diese Begriffe sind überhaupt nicht linguistisch, die kommen allesamt aus der Biologie, aus der Botanik, besser gesagt, und stammen tatsächlich aus der Zeit vor 200 Jahren. So viel hierzu. Also Morphologie ist, erste linguistische Analysen fingen tatsächlich damit an. Erste Indogermanistik an sich fängt eben damit an, indem man die Morpheme des Sanskrits mit dem Latein, des Altgriechischen und dann zu der Zeit zu existierende Stufen der europäischen Sprachen einfach verglichen hat. Und genau die Art Analyse gemacht hat, die ich vorhin jetzt sehr feuilletonisch geschildert habe. Es ist im Endeffekt keine so richtige linguistische Analyse. Das, was danach folgte, das war die Linguistik. Ich möchte auch bei dieser Abgrenzung zur Phonetik was sagen. Also kleinste bedeutungsunterscheidende Elemente waren die Phoneme und kleinste bedeutungstragende Elemente sind Morpheme. Also unterscheiden und tragen. Aber witzig ist, dass auf alle Ebenen der Grammatik kommt immer das Kleinste und bla bla bla. Das Kleinste und bla bla bla. Es ist immer das Kleinste. Ja, das ist diese atomistische Art der Definition. Wenn wir von einem Wort sprechen, dann betrachten wir das sehr oft kritisch. Das ist eigentlich mittlerweile ein technischer Begriff. Gibt uns nicht die Facetten, die akkurate Facetten des Phänomens, was wir betrachten. Ich habe das eher für nächste Sitzung gebracht, euch ein paar Beispiele aus den analytischen Sprachen zu bringen, hochgradig analytischen Sprachen. Da sehen wir ein Element, das links und rechts eine Leerstelle hat und dazwischen keine Unterbrechung. Und das sieht ein Wort aus, ist aber ein Hauptsatz und Nebensatz. Ja? Ist ein Token. Sieht wie ein Wort aus, also hochgradig analytische Sprachen, die alles zusammen komprimieren in einem Element. Und dabei haben wir einen Verbalstamm und die Aktanten des Verbs, die mit beinhaltet sind und viel mehr als nur Aktanten des Verbs. Ja? Deswegen, ich habe jetzt hier nur zwei Definitionen von Fleischer, der jetzt kleinste potenziell isolierbare selbstständige sprachliche Bedeutungsträger. Bedeutungsträger ist mal gut, aber wir müssen darüber jetzt etwas genauer sprechen. Was heißt die Bedeutung? Wenn ich euch fragen würde, was ist eine Bedeutung? Was ist eine Bedeutung? Kann mir jemand ein Beispiel für eine Bedeutung sagen? Was sind die Bedeutungen? Weil Wörter müssen Bedeutungen haben. Also das ist wirklich, wo wir überall finden. Wolltest du was sagen? Nee. Ja?
Also Wörter können ja nur etwas
bedeuten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also da nehmen wir das tatsächlich an, das lassen wir tatsächlich als axiomatisch da und dann gehen wir einen Schritt weiter. In welcher Art und Weise können die Bedeutungen überhaupt ausfallen? Nee, das meine ich nicht. Also zum Beispiel ist, was bedeutet zum Beispiel ein Baum? Ja, ein Baum, ja, ein Konzept von einem Baum, ja. Und die Bedeutung ist so transparent, so klar, wir müssen da nichts mehr tun. Was bedeutet aber zum Beispiel nehmen wir das Beispiel mit dem Kind. Wir wissen, was die Bedeutung von Kind ist. Beim K-I-N und D als Phoné. Aber was ist die Bedeutung von ER, wenn wir von Kinder sprechen? Plural? Okay. Kann man jetzt Kind und Plural nebeneinander stellen und du sagst, beide sind Bedeutungen? Sind beide Bedeutungen tatsächlich? Ist das so? Ich würde sagen, ja. Ja, das sind Bedeutungen, oder? Du hast ja gesagt, Sprache, es gibt nichts in der Sprache, was nichts bedeutet. Also er muss auch was bedeuten. Und wir haben das genannt. Kind hat eine Entität, ein Konzept von einem Kind. Man kann das wirklich tatsächlich auffächern und schreiben, was genau ein Kind heißt. Meistens ist das altersbezogene Aussage, aber was machen wir mit ER, wenn wir von Kindern sprechen? Was ist ER? Abtrennbar, wir werden da intuitiv eine Linie ziehen und wir müssen überlegen, was ist das eigentlich? Pluralität, sagst du, hast du absolut recht, aber welche Art der Bedeutung ist das? Ist das noch eine Bedeutung? Ja, das ist eine Bedeutung, aber wir können jetzt sagen, dass Sprache konkrete und abstrakte Bedeutungen hat. Und unsere Aufgabe heute ist, und zu überlegen, wir gehen jetzt in so einen 10-Minuten-Schritt, wie entstehen aus konkreten Bedeutungen die abstrakte Bedeutungen? Wir müssen das auch benennen, und ich greife jetzt ein bisschen vor, nennen wir einfach das Wort, das, was die Bedeutung von Kind trägt, ein Lexem. Auch deswegen, weil wir das Wort Kind in jedem Lexikon der deutschen Sprachen finden würden. Ich weiß nicht, ob wir das Element mit Pluralitätsbedeutung eher in jedem Lexikon finden werden, aber ganz sicher in jedem Grammatikbuch. Deswegen kontrastieren wir diese zwei Bedeutungen mit den Begriffen Lexem, Grammem. Lexem, Grammem. Lexikalische Bedeutung, grammatische Bedeutung. Konkrete Bedeutung, abstrakte Bedeutung. Schreibt ruhig so als Dichotomie drunter, bitte. Ja, yeah. Lexem und Grammem. Ihr könnt das auch natürlich in die PA transkribieren, ist mir egal, Hauptsache, dass der Begriff sitzt. Ja? Und die Aufgabe heute ist zu überlegen, was denkt ihr, was ist ursprünglicher? Lexem oder Grammem? Grammem. Nein, Grammem, Grammatik, Grammem. Genau, Gramme, Grammem, nennen wir das so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das in allen linguistischen Traditionen durchgesetzter Begriff ist, Grammem. Aber es hilft mir jetzt gerade rein didaktisch, also Lexem mit Grammem zu kontrastieren, weil jeder wird verstehen, was mit Kind und er im Kinder, dass wir so genau überdeckungsgleich die kontrastieren. Lexem und Grammem. Und meine Frage war, was denkt ihr, was ist ursprünglicher, Lexeme oder Grammeme? Was hatte Sprache als erstes? Oder zeitgleich? Ja. Eher Lexeme. Okay. Andere Meinung? Du hast recht, aber vielleicht gibt es trotzdem andere Meinung. Soll auch. Es gibt so einen Witz in der Linguistik, in der Typologie. Ja, es war sehr, sehr früher, also historische belegungsferne Sprache, oder als alle Menschen auf der Welt Vietnamesisch gesprochen haben. Warum? Vietnamesisch hat nur Lexeme. Stamm, 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 Stamm. Also, nein, nochmal.
Ich habe den verstanden.
Also, es gibt einen Witz in der linguistischen Typologie, wenn man beschreibt die Vergangenheit der Sprachen, die Entwicklungsstufen der Sprachen, und die junge Dame da hinten hat gesagt, Lexeme ist die ursprüngliche Ebene der Sprache an sich. Ja, die konkrete Bedeutungen, die als Stämme stehen, keine Grammeme. Und dieser Situation sehr nahe steht jetzt Vietnamesisch zum Beispiel als isolierende Sprache und alle anderen isolierenden Sprachen. Und dieser Witz sagt man, das war sehr früher, als alle Menschen auf der Erde noch Vietnamesisch gesprochen haben. Damit möchte man sagen, die Stufe, wo noch keine Grammatik ausgebildet war. Ich meine, ein Witz ist schlecht, wenn man sie erklären muss. Und ich versuche das jetzt die ganze Zeit. Deswegen erwarte ich auch, dass es lustig wird. Ja.
Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil wir haben ja gelernt, man muss minimal Bedeutung unterscheiden.
Ja.
Wörter.
Ja.
Und wenn ich einfach nur Lexeme hatte
früher, ja.
Hatte ich dann mehr gesprochen?
Das weiß kein Mensch. Das ist empirisch. Aber das ist eine sehr gute Frage. Weil das, was ich heute zeigen möchte, ist die Entstehung aus den Lexemen von Grammemen. Und vielleicht wird das eher ersichtlicher. Was sagst du dazu? Wir fangen jetzt mit einer Analyse, die ich jetzt gebraucht habe, okay. Ich schreibe jetzt einen Satz. Maria. Bekommt einen Führerschein. Punkt. Was heißt hier, was ist die Bedeutung von bekommen? Ganz plausibel, was ist die Denotation von bekommen? Bitte. ausgehändigt bekommen. Das heißt, also wir stellen uns Maria in einen Zustand A vor und in Zustand B, in dem dieser Satz wahr ist, hat sie das etwas in der Hand, nämlich einen Führerschein. Ganz klar, Maria hat einen Führerschein. Das ist eine resultative Situation, ausgehend aus diesem Satz. Hat jemand Zweifel daran, dass genau das jetzt das Wort bekommen bedeutet? Nicht gedacht, ja. Okay, jetzt schreiben wir Satz B. Maria bekommt einen Führerschein bezahlt. Okay, nur als Brainstorming, und bei Brainstorming gibt es keine richtige und falsche Antworten. Einfach Ideen einfach. Was soll hier bekommen bedeuten? Also was tut in diesem Satz bekommen? Es gibt, also ich habe keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder Verwendung der Metasprache. Einfach Alltagssprache, erklärt mir bitte was. Ich spreche jetzt kein Deutsch, erklärt mir was bekommen heißt. Erstmal du, dann du und dann du. Zusätzliche Frage, das, was sie vorhin gesagt hat, mit bekommen aus Satz A, wird diese Bedeutung in B weitergetragen oder nicht? Nicht. Hat Maria am Ende Führerschein in der Hand oder nicht? In B auch? Gut, gut, in der Tasche. Okay, gut, wir gehen, gut, okay. Weiter? Wir haben eine Reihenfolge festgelegt. Du wolltest dahinter. Ja, genau. Genau. Okay, sehr gut. Du hast jetzt gerade einen Begriff gesagt, der bezieht sich nicht mehr auf etwas. Das heißt, die Reichweite. Semantische Bedeutungsreichweite von bekommen hat sich geändert. Ob es erweitert oder verkleinert, ich würde sagen erweitert. Der hat jetzt bezahlt, also Führerschein bezahlen, also bezahlen bezieht sich auf Führerschein und bekommen bezieht sich auf bezahlen. Das heißt, automatisch vererbt auch den Bezug auf Führerschein. Das heißt, die Bedeutung, Bezugsbedeutung von bekommen hat sich erweitert. Aber schon mal geändert. Die Frage ist auch bei dir, so wie auch vorhin, hat im Endeffekt Maria, oder ich werde das weicher formulieren, wie ist die Aussicht von Maria? Bekommt sie eigentlich im B auch Führerschein oder nicht, wenn sie Prüfung besteht? Oder? Was wolltest du sagen? Es war noch eine dritte, glaube ich. Genau, du. Das selber sagen. Gut. Okay. Also wir stellen jetzt fest, dass in A hat Maria Führerschein in der Hand, in B, und zwar dank des Verbs oder dank der Bedeutung von bekommen, weil hier ist bekommen tatsächlich ein Lexem. Ja, ein Lexem. Und hier, wir überlegen gerade, was das ist. Ja, der hat schon, dass Maria ist in diesem Fall so etwas wie eine Nutznießerin. Ja, sie ist Nutznießerin, dass jemand sie finanziell unterstützt. Jetzt schreibe ich Satz C auf. Maria bekommt einen Führerschein entzogen. Vergleichen wir bitte A und C miteinander und bekommen in den beiden. Was ist mit der Bedeutung von bekommen in C passiert? Ja, ist eigentlich auf der Ebene der konkreten Bedeutung ist bekommen ist nicht die Bedeutung von bekommen ist nicht mehr so fix. Das ist ja die Bedeutung von etwas empfangen, also etwas bekommen, also empfangen als Synonym, gibt es noch andere Synonyme für? bekommen? Kriegen? Ja, dass sie was kriegt. Ja, das ist genau dem kontrastiert. Warum? Weil wir in dem Fall B ein neues Lexem haben, zwei neue Lexeme haben. Bezahlen ist ein neutraler auf Führerschein bekommen, wie du vorhin gesagt hast, auf Führerschein bezogen, bezieht sich auf Bezahlen, deswegen macht diese Runde zu Führerschein auch. Das heißt, das ist so eine Bedeutungsvererbung in einer Hierarchie. Was wir hier haben, ist die Modifizierung von Führerschein und entsprechend Modifizierung von Führerschein entziehen. Die Bedeutung von bekommen wird immer weicher und weiter und weiter. Und auf deine Frage von vorhin, wie entstehen eigentlich Grameme aus Lexemen, das ist die erste Stufe. Die konkrete Bedeutung, die Konkretität einer Bedeutung wird allgemein, wird generalisiert. Das ist ganz wichtig, das ist fundamental, dass ein Lexem, das Interessante ist dabei, die Wissenschaftler streiten darüber, wie entscheidet eine Sprache, welches Wort, welches Lexem dieser Sprache ein geeignetes Kandidat ist, um Gramem zu werden. Nach welchen Kriterien hat die Sprache gerade das Wort für, also das Lexem, bekommen oder kommen, ausgewählt? Das ist etwas, was Richtung Psycholinguistik, Richtung kognitive Linguistik geht. Aber das diskutieren wir jetzt hier nicht. Wichtig ist festzustellen, dass der erste Schritt ist, dass konkrete Bedeutung eines Lexems wird weicher. Die Grenze einer Bedeutung werden weicher. Das ist ganz wichtig. Das ist der erste Schritt. Übrigens, wenn ein Lexem seine Bedeutung so aufweicht, kann das aber auch in eine andere Richtung gehen. Was denkt ihr, in welche Richtung? Wenn eine Bedeutung von die Konkretität verliert und allgemeiner wird, als was kann diese allgemeine Bedeutung noch verwendet werden? Ich bleibe mal auf dieser Ebene. Zur Übertragung, zur Metapherbildung. Was ist ein Metapher? Wenn nicht die Übertragung einer Bedeutung auf einen ganz bestimmten Gegenstand oder ein Faktum oder einen Sachstand. Ja, Metaphorisierung. Und für die Metaphorisierung, damit ein Wort als Metapher verwendbar ist, muss auch die konkrete Bedeutung aufgegeben werden. Das muss weicher werden. Bringt mir ein Beispiel für eine Metapher. Eine Metapher von dir. Verwendest du Metapher im Alltagsleben? Nicht? Ich hatte gestern, ja. Steine im Weg legen. Ja. Ja, es ist eine ganze Phrase. Ich wollte eigentlich ein einziges Wort, was man als Metapher verwenden kann. Wir haben jetzt wenig Zeit, deswegen muss ich ein bisschen zügiger nach vorne kommen. Tut mir leid, da leidet Interaktion drunter. Ich hatte am Freitag eine Pragmatikvorlesung und dort hatte ich ein Beispiel mit irgendwie irgendwas mit Benzin. Autotanken und Benzin. Ich weiß jetzt nicht mehr. Und eine sagte, ich brauche noch Benzin. Und andere sagt, da ist noch die Tankstelle um die Ecke. Und wir diskutierten, wie kooperativ diese Antwort ist. Ja? Ja? Und eine sagte, Benzin kann aber auch einen Kaffee bedeuten. Ich brauche einen Kaffee, ich brauche einen Benzin. Ja? Mir war es jetzt nicht so geläufig, aber ich konnte das schnell verstehen, was damit gemeint war. Das ist eine Metapher. Die Bedeutung von Benzin ist nicht mehr tatsächlich diese chemische Zusammensetzung, sondern die Eigenschaft, jemand richtig in Push zu bringen. Diese Eigenschaft wurde da übertragen auf ein Getränk, was niemals in einem Auto ist. Ich meine, man kann das reingießen, aber ich glaube nicht, dass das Auto nach vorne geht. Das ist die Metaphorisierung. Das heißt, bei der Entstehung von Gramemen zu Lexemen zu Gramemen ist der erste Schritt die semantische Generalisierung. Und diese Generalisierung kann aber in einem anderen Kanal landen. Und das ist die Metaphorisierung, aber da bleibt auch dabei. Das ist eher für vielleicht schmuckhafte Redeeigenschaft, aber dadurch bekommen wir keine Grammatik. Wir gehen in eine andere Richtung. Das, was hier mit bekommen passiert, spielen wir jetzt in einem anderen Wort durch. Ich schreibe das aber bitte nicht mehr auf. Stellt euch mal kurz vor, ein Satz wie, das Feld ist eben. Ein Feld, draußen ist eben. Die Beschreibung, das ist eine Copula-Konstruktion, also links steht Feld und rechts steht die Beschreibung von Feld. Das ist nichts Besonderes, also Gleichsetzungskonstruktion. Eben ist zunächst mal die räumliche Beschreibung. Stimmt ihr dem zu? Das beschreibt die Beschaffenheit eines Raums. Man hatte sich das auch gerade vorgestellt. Das Feld und das Feld ist eben. Und die Aussage ist wahr, trifft zu. Und jeder kann sich das vorstellen, dass draußen das funktioniert. Der zweite Satz, B-Satz, so dass wir den ersten Satz nicht vergessen, lautet, er war eben da. Was ist da, was macht da das Wort eben? Ähnlich wie im A-Satz. Ja, wir hatten da einen Raum und jetzt haben wir eine Zeit. Aber welche Eigenschaften hat diese Angabe? Oder jemand andere? Ja. Er war eben da. Ja, gerade eben. Ja. Nee, er war gerade da. Verzeihung. Ja, nun mal. Ja, wir können das ersetzen, aber wir bleiben trotzdem bei dieser Abfolge. Also keine Sinne. Ja, genau. Er war eben da und du hast gesagt, das ist eine zeitliche Angabe, das behalten wir aber auch so. Also räumliche Angabe, das könnte uns jeder von uns vorstellen. Und jetzt haben wir eine zeitliche Angabe. Danke. Welche Eigenschaften haben eben in A und B, die sehr ähnlich sind? Das Feld ist eben. Ja? Nee, das erste bezieht sich auf Raum und Beschaffenheit, eine physische Beschaffenheit des Raums und das zweite bezieht sich auf physische Beschaffenheit der Zeit oder des Zeitgefühls oder die Reihenfolge von Ereignissen. Warum ist, ich meine, wodurch, rein physisch, rein geometrisch, wodurch kann ein Feld eben sein? Weil Punkt A und Punkt B auf gleiche Ebenen sind, physisch gesehen. In der zeitlichen Übersetzung, er war eben da, heißt, mein Dasein hier und Seins ist auch auf zeitliches Kontinuum auch irgendwie gleich. Ja? Diese Gleichheit auf der räumlichen und auf zeitlicher Ebene ist das, was die beiden vereinigt. Gleichheit. Räumliche Gleichheit, zeitliche Gleichheit. Aber diese gemeinsame Eigenschaft ist eben Gleichheit. In zwei verschiedenen Dimensionen, in zeitlichen und räumlichen. Ja? Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so eine legendäre Vergangenheit. Also er ist fast hier noch, so gerade war er. Ja, das ist damit gemeint. Ja? Also ich meine, ich hatte mal so einen Fall, ich habe mal so eine Flugverspätung, also ich bin zum Anschlussflug zu spät gekommen und der Mensch hinterm Counter meinte, dein Flugzeug ist gerade abgeflogen. Ja? Gerade abgeflogen, aber der war schon in der Luft, also ich hätte jetzt nie reinkommen.
Ich habe jetzt auch noch eine Frage.
Bitte.
Eben bedeutet ja, also ist etwas gerade.
Ja, räumlich. Ja.
Ich bin eben mal weg.
Ja?
Das ist ja nur zufällig, dass der.
Macht ja nichts. Du kannst das Wort auch mit gerade ersetzen. Ich bin ja gerade weg. Ja, gerade mal weg.
Ich würde sagen, dass eben und gerade, also dass diese beiden.
Absolut.
Auch
absolut. Meine ganze, dieses ganze.
Es geht nicht darum, dass das dasselbe Wort ist, sondern.
Nee. Ich will einfach. Ja, absolut nicht. Das ist auf keinen Fall ein und dasselbe Wort, sondern. Es ist einfach, wir müssen das in den Stufen vorstellen. Wir hatten räumliche Gleichheit, das ist nach vielen Psycholinguisten und kognitiven Linguisten Ursprung unserer Weltwahrnehmung. Es ist räumlich. Zeitliche Wahrnehmung kommt danach. Deswegen sagt man in der Sprachwissenschaft, alles was verortet werden kann, kann auch verzeitet werden. Und umgekehrt genauso. Bei Metapherbildung, so funktioniert scheinbar unser Gehirn. Alles was wir einen Raum uns vorstellen können, können wir sprachlich auch in Zeit vorstellen. Ja? Bis einem Haus, aber bis 5 Uhr. Ja? Es ist ein terminativer Punkt, räumlich und zeitlich. Ja? Und Präposition bis dient beiden. Jetzt kommt der dritte Satz, das diese ganze Diskussion eigentlich vorbereitet hat. Das Feld ist eben, Satz 1, Satz 2, er war eben da, und Satz 3, die Männer sind eben so. So, die Bedeutung von eben in Satz 3. Was ist das? Ja. Ja. Ja, sehr gut. Nun mal, ja, das kann man ja schon periphrasieren. Die Männer sind nun mal so oder die Männer sind eben so. Das ist so eine Offensichtlichkeit, ne? Das ist so, ist nichts zu ändern. Andere Ideen, was noch eben in diesem Satz macht, Satz 3 macht, weil wir das auch mit einem Namen benennen, mit einem Begriff benennen. Vielleicht überspringen wir das tatsächlich. Es gibt sowas wie Modalität des Sprechers, nämlich ich kann einfach sagen, Männer sind so, auch ohne dem Wort eben. Aber wenn ich sage, Männer sind eben so, dann drucke ich meine Einstellung zum Satz, Männer sind so aus. Und zwar, dass das nicht zu Ende der Tatsache ist. Bitte. Bitte? Der Sprecher selbst. Der Sprecher selbst. Genau. Kannst du das sofort? Nimm mir das bitte mit diesem schönes Wort, mit verharmlosen. Kannst du das mit einem anderen Wort ersetzen, in diesem Satz, Männer sind eben so, sodass diese Verharmlosung noch prägnanter wird? Also, weiter, noch. Bitte? Nun mal, weiter. Ich würde sagen, wohl. Männer sind wohl so. Ja, wohl. Du wolltest was sagen. So, ja. Definitiv, stimme ich zu. Das ist das wohl so, aber das ist, er druckt eigentlich die Einstellung des Sprechers zu dem, was er gerade sagt. Zu dem, was noch eine Tatsache, also Tatsache beschrieben wird, aber druckt eben aus, okay, ich sehe das so, das ist meine Einstellung des Sprechers. Dafür gibt es in allen Sprachen sowas wie Modalitätspartikeln. Das sind die grammatischen Elemente, die keine Paradigmen haben, aber das sind durchaus grammatische Funktionen der Modalität des Sprechers. Und das Wort wohl ist zumindest also am prägnantesten, dass das ersetzt. Gehen wir das kurz noch mal im Kopf durch. Wir haben mit Raumangabe angefangen bei eben, sprangen wir zu Zeitangabe und dann zu weder noch, nämlich zu einer Modalitätsangabe. Wir hatten eine konkrete lexikalische Bedeutung mit das Feld ist eben, eine konkrete lexikalische Beschreibung und am Ende hatten wir eine Funktion. Welche Funktion? Die Einstellung des Sprechers zum Ausgesagten auszudrücken. Und das sind alle Modalpartikeln. Deswegen das Wort auch die Partikel, auch als grammatisches Element mit einer ganz klaren kommunikativen Funktion. Aufgelistet in allen Grammatiken im Deutschen, entsprechend unter Modalpartikeln. Mir ist wichtig, dass er Idee bekommt, wie aus Grameme aus Lexemen die Grameme entstehen. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe hier ein Wort auf und verwende zwei Methoden der morphologischen Analyse drauf, nämlich segmentieren und klassifizieren. Und dafür eignet sich in der Regel der Deutschsprache sehr gut, weil im Deutschen unglaublich lange Komposita gibt. Ja, wir haben doch hier bei wortwarte.de das Wort Belästigungsskandal. Es ist ein Kompositum. Kann man das ergänzen, rechtswärts ergänzen? Beziehungsweise linkswärts, Verzeihung, ergänzen. Das ist nichts anderes als Donau-Schifffahrtskapitänsmütze. Also ergänzen wir das bitte nochmal. Macht mit diesem Kompositum Belästigungsskandal weiter. Ja? Nochmal. Belästigungsskandalort. Okay, jetzt nehmen wir Belästigungsskandalort und ergänzen wir das weiter. Belästigungsskandal Ortsvorsteher. Jetzt nehmen wir Belästigungsskandal Ortsvorsteher und da geht es mir das weiter. Belästigungsskandal Ortsvorsteher Handbuchsausgabe. Okay, der nächste. Weiter, weiter. Was denkt ihr, wie lange können wir das machen? Ewig. Warum machen wir das nicht? Okay, ich meine, warum funktioniert das in der, also das ist gar nicht so trivial, was wir jetzt gerade gesagt haben in dem Buch, also zu diesem Wort, möglich ist das, grammatisch korrekt ist das auch. Ja, wir haben Fugenelemente, wir haben immer Rechtswertsergänzungsmöglichkeit des Deutschen, machen wir das so trotzdem nicht. Warum nicht? Also wodurch ist diese Länge begrenzt, was denkt ihr? Genau, und verständlich sein wird. Und die sind irgendwann mal nicht mehr interpretierbar. Also die sind nicht, Accessibility ist, also Zugänglichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ein wunderbares Buch von Aaron Miller, heißt Magical Number 7. Vielleicht liest ihr das auch bei einer freien Minute. Ist nicht so großes Buch. Und dort beschreibt er die Kapazitäten unseres Kurzzeitgedächtnisses. Und ich glaube sehr, also das ist jetzt nicht so empirisch belegt und ist auch so, aber klingt schon mal gut, dass unser Kurzzeitgedächtnis scheinbar nur 7 Elemente zeitgleich behalten kann. Jetzt stell mal, das heißt, konstant sind 7 Elemente drin. Es kann auch 8 dazu kommen und dann springt das erste raus. Oder im Langzeitgedächtnis. Ja? So funktioniert unser Kurzzeitgedächtnis. Es sind immer 7, aber die einzelnen Elemente intern können unterschiedlich komplex sein. Kennt ihr diese Gedächtniswettbewerbe? Also Weltmeisterschaft im Gedächtnis und so weiter. So ungefähr funktioniert das. Die haben alle, es heißt nicht, dass die Übermenschen sind. Die trainieren Kurzzeitgedächtnis so, dass innerhalb eines Elementes noch komplexe Strukturen ausgebildet werden. Aber er behauptet, also Aaron Miller behauptet, es sind immer 7 Elemente. Und wenn wir sprechen, dann richten wir tatsächlich nach dieser Taktierung, wenn man die Moderatorin-Ausbildung sieht, die verwenden niemals 7 Personalpronomen hintereinander. Weil beim 8. Verwendung weiß kein Mensch mehr, was hinter diesem Pronomen, Personalpronomen genau gemeint ist. Ja, die Vorstellung darüber ist aus Kurzzeitgedächtnis weg. Der Hörer macht das nicht mehr. Er weiß nicht mehr, wer das war. Ja? Machen wir auch intuitiv. Wir sprechen niemals in er und sie und es ganze Zeit. Wir müssen sie besetzen. Warum? Und wir müssen da immer in so eine 7er Taktierung besetzen, damit wir verständlich bleiben. Also Punkt Verständlichkeit, genau, deswegen machen wir das. Ich hätte jetzt auch natürlich ein Wort aus dem Deutschen nehmen können, aber ich habe ein Unwort, was sehr selten ist, aus dem Englischen genommen. Ja? Und zwar heißt das Wort Anti-Dis-Establishment. Achso, Punkt gehört hier eigentlich gar nicht. Ihr denkt, das ist ein Unwort, das ist kein Unwort. Das Wort gibt es wirklich. Studiert hier jemand Geschichte oder so? Ja? Im 19. Jahrhundert in England gab es tatsächlich eine Bewegung, eine kirchliche Bewegung. Diese Bewegung war Establishmentarianism, so heißt das. Dann gab es tatsächlich so die quasi anders waren als Establishmentarians und deswegen hießen die Disestablishmentarians. Establishmentarians waren irgendwann mal weg und es blieben nur Disestablishmentarians, die bekamen mehr Macht und da entstand eine neue Bewegung Anti-Disestablishmentarianism, genau. Ja? Wenn jetzt ein Englisch-Muttersprachler, ich glaube, hier sitzen viele, die entweder muttersprachlich Englisch beherrschen oder sehr gut Englisch beherrschen, würde man, ohne jetzt, dass man morphologische Analyse vielleicht kennengelernt hat, würde trotzdem sagen, dass wir hier intuitive Grenzen ziehen können. Intuitive Grenze zwischen den Morphemen, die lexikalisch oder grammatisch sind. Ein Englisch-Muttersprachler würde sagen, okay, anti, das kann ich abtrennen. This kann ich abtrennen. Establish kann ich abtrennen. Establishment kann ich abtrennen. Establishmentarian kann ich abtrennen. Und ism kann ich auch abtrennen. Das könnte ein Englisch-Muttersprachler sagen. als erstes. Als zweites würde er sagen, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber diese Grenzziehung würde, ohne dass er zum Beispiel Morphologie kennt, und das, was wir gerade gemacht haben, ist nichts anderes als Segmentierung. Wir haben Eintocken in morphologisch sinnvollen Segmenten zerteilt. Das ist übrigens auch eine der Klausuraufgaben. Segmentieren ist wichtiges morphologisches Tool, als Methode. Okay, wenn man jetzt, okay, wir haben hier ein Lexem, ganz klar. Establish, was heißt establish? Establish, was heißt auf Deutsch establish? Es gibt mindestens 20 Bedeutungen hier. Etablieren, ja, etablieren, gründen, einrichten, sowas halt, ne? Wo kommt das her, weißt du das auch im Englischen? Das ist eigentlich das meiste der Fall, das kommt aus dem Altfranzösischen, establis. Und im Altfranzösischen kommt das aus dem Lateinischen stabilire, nämlich festmachen, stabilisieren. Ja? Ganz einfach. Alles, was solche Sachen finden, also nicht alles kann man im Englischen nachvollziehen, weil meisten Sachen sind nicht direkt aus dem lateinischen Englisch rübergegangen, sondern durch das Französische. Und Grundlage für das moderne Französische oder auch Altfranzösische ist im Vulgärlatein. Und man kann nicht alles aus dem Vulgärlatein nachvollziehen. Warum? Sehr gut, weil Vulgärlatein am schlechtesten dokumentiert ist. Ja? Genau, deswegen kann man nicht alles nachvollziehen, aber einiges kann man nachvollziehen. Also established, das ist ein Lexem, hat eine klare Bedeutung. Und wir haben gerade ein bisschen so eine Etymologie auch so rausbekommen. Was ist mit anti? Was kann anti bedeuten? Ja. Ja, du. Ladies first, ja. Gegen. Bitte? Gegen, ja, richtig. Wo kommt ihr her? Was würdest du sagen? Gegen, ja. Ja, heißt Ant. Ant. Kann man Lautentsprechung mit Ant was anfangen? Also mit T besonders? Ihr kennt das Wort, verwendet jeden Tag 100 Mal. Ant. Das Wort für und. Ist Konjunktion und. Was macht eigentlich und als Funktion? Stellt etwas gegenüber. Ja? Apfel und Birne. Und die Funktion von und ist, Birne gegenüber Apfel zu stellen. Genau das, was du gesagt hast, gegen. Also man kann hier gegen nochmal ergänzen und sagen, das ist gegenüber. Deswegen, wir haben, das ist ganz klar, es ist kein Lexem. Warum ist das kein Lexem? Ich würde sehr, sehr vorsichtig sagen, das ist kein Lexem, weil kann auch Anti allein stehen in einem Satz? Nicht? Ich bin Anti. Kann doch allein stehen. Ja? Ja, wenn ich sage, ich bin Anti, das ist sowas wie allgemeine Ellipse. Ich bin Anti, Punkt, 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 dann kann eine Liste kommen. Ja? Ja, Anti alles. Also Anti kann nicht allein stehen. Deswegen habe ich auch diese sehr klausurrelevante Tabelle hier aufgemacht. Weil ihr bekommt auch einen Pool, eine Morpheme, und das muss hier eingeordnet werden. Stellt euch mal diese Tabelle ohne Inhalt vor, nur mit Kolumnüberschriften. Und alles, und hier ist so ein Chaos an verschiedenen Morphemen. Ihr müsst die da einordnen. Wo werdet ihr Anti einordnen? Wir haben gerade gesagt, das ist gebunden. Und ich würde das auf jeden Fall unter grammatikalisch einordnen. Ja? Wenn ihr das nicht unter grammatikalisch einordnen und zum Beispiel unter lexikalisch einordnet oder irgendwo dazwischen, was mir am liebsten wäre, dann möchte ich auch eine Begründung dazu. Ja? Und das honoriere ich sehr. Okay, jetzt gehen wir weiter zu dis. Was ist this? Was ist this? Wir können da auch mit den Lautentsprechungen spielen. also was Funktion von this ist. Ja? Also anders als, jetzt, die Funktion hat es im Englischen zum Beispiel, anders als irgendwas. Ja, wenn ich jetzt like habe und ich sage dislike, dann nicht, also anders als like. Aber die, wenn wir jetzt auf die Vorfahren von dies kämen, dann wüssten wir auch, wie die Bedeutung sich so verallgemeint hat. Wenn wir dies, es mit einem Frikativen ersetzen, stimmhaften, sowas wie div, different, genau, das ist der Großvater von dis, div. Ur-Ur-Großvater heißt dui. Im Altenglischen war dwin. Dwin. Kommt das Wort irgendwie vor, bekannt vor? Wie? Dwin, dwin. Twin, genau. Twin, zwei von, also eine von zwei. Deswegen kommt das auch different. Also das ist, ihr seht, dass eine konkrete Bedeutung, das Feld ist eben, Männer sind so, Maria bekommt Führerschein entzogen. Von konkreter Bedeutung zu einer allgemeinen Bedeutung. Was denkt ihr, wie lange dauert, bis aus einem Lexem ein Grammem wird? Angenommen, wir nehmen jetzt zum Beispiel das Verb, Go-Verb im Englischen. I am going to London. Und da heißt das Wort go tatsächlich vom Punkt A geografisch zu Punkt B zu gehen. Ja? Wenn ich jetzt sage, I am going to visit John, ist das jetzt zunächst mal ja, muss ich vielleicht meine Geografie ändern, aber das ist zunächst mal Go-Verb im Zusammenhang mit der Bedeutung von Absicht. Und wenn ich jetzt sage, she gonna be pregnant, zum Beispiel. Go-Verb für eine zukünftige Handlung. Und achtet mal bitte auf diese Bedeutung. Gehen von Punkt A zu Punkt B, dann Absicht. Und die Absichten liegen in der Zukunft. Deswegen hat die Sprache alles das, was dazu beigetragen hat, Absichten auszudrücken, die zukunftsorientiert sind, als besten Kandidaten für Ausdruck von Futur im Englischen ausgewählt. Und daraus ein Gonna-Partikel gemacht. Grammem schlechthin. Ja? Für diese Entwicklung, was ich gerade erwähnt habe, hat Englisch ungefähr 400 Jahre gebraucht. Ungefähr 400 Jahre. Ist das viel? In meiner Muttersprache ist seit 2000 Jahren ist nichts passiert. Nichts Ähnliches. Ich meine, werdet ihr euch wundern, wenn ich euch sagen würde, ich nehme jetzt ein 6-jähriges Kind aus Georgien, der Georgisch beherrscht. Ich gebe dem Kind einen Text aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das Kind wird den Text lesen, vielleicht nicht alles, alle Wörter verstehen, aber korrekt interpretieren und wiedergeben. Kann man jetzt ein Deutsch-Muttersprachler, okay, wir haben keinen Text aus dem 4. Jahrhundert nach Christus auf Deutsch, aber wenn wir jetzt Tatianum nehmen würden, ich glaube, vor 1000 Jahren kam man hier aus England und man hat in gleicher Sprache miteinander gesprochen. Ja? Stellt euch mal, also diese Abstände, wie lange braucht eine Sprache von einem Lexem ein Grammem zu bekommen? Und man kann das nicht übertragen von einer Sprache auf das andere. Wie lange hat das Deutsche gebraucht aus einem Haben-Verb, Verba habendi, ich habe ein Auto und ich habe mein Auto zur Werkstatt gebracht. Ja, ein Hilfsverb, ein Auxiliarverb. Haben ist ein Verba habendi, Eigentumsverb. Ja, ganz klare lexematische Bedeutung von etwas besitzen. Und danach ist das nur noch temporaler Ausdruck, um eine abgeschlossene Handlung auszudrücken. Nichts mehr von haben. Wie lange hat das Deutsch dafür gebraucht? Man munkelt so ab 200 Jahren hoch, ja, wenn man die Texte genau betrachtet. Solche Entwicklungen lassen sich nicht übertragen. Vorausgesetzt, die Sprachen haben diese Belegungstiefe. Historische Belegungstiefe muss empirisch abgebildet sein. Ab bestimmten Punkt kann man sie zurück rekonstruieren, aber nicht alles kann man rekonstruieren. Hier haben wir das rekonstruiert, also this heißt sowas wie eine von beiden, sowas wie dislike oder twin, haben wir das zurückverfolgt. Okay, ment, was ist ment? Im Englischen ist das übrigens auch auf demselben Weg gelandet, aus dem Französischen, im Französischen aus dem Vulgärlatein. Mhm. Ach so, gut, ich habe die Frage falsch. Also wenn man, in diesem Fall kann man zum Beispiel die ursprüngliche lexikalische Bedeutung schwer damit zusammensetzen, was jetzt hier bedeutet. Weil Mentus ist im Lateinischen so ein Kind oder Bart oder sowas. Ja, kann man jetzt nicht unbedingt damit zusammensetzen. Wichtig an der Stelle ist, was ment hier, anti dieses Establishment. Wenn man das hier beenden würde, werden wir sowas haben wie ein Nomen. Deswegen ist das ein Nominalizer. Also der macht aus der gesamten Konstruktion eine bestimmte Wortartprägung. Damit fangen wir übrigens die nächste Sitzung an. Was ist die Wortartprägung? Aber Nominalizer, das ist die grammatische Funktion von ment, abgesehen von dieser lexikalischen Bedeutung. Dasselbe ist mit Arian aus dem lateinischen Arius, also hier mentus, hier Arius, sowas wie zugehörig, ja, sowas wie zugehörig zu etwas. Und wenn wir jetzt hier das Wort beenden würden, anti disestablishmentarian, dann würde das so ein Eigenschaftswort sein, sowas wie Adjektiv, ja. Wir merken, dass diese Bedeutungen nicht einfach irgendwie kurze Formen sind von ehemals Lexeme, sondern die haben auch grammatische Funktionen. Die verändern jedes Mal auf der Ebene der Grammatik. Und hier haben wir die Wortartprägung, nominale Wortartprägung, ein Nomen. Und hier haben wir ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort. Dank eben Arius. Nochmal bitte. Sowas wie zugehörig habe ich doch. Achso, ja, genau. Die Bedeutung ist einfach zugehörig zu. Man muss ja an der Stelle sehen, dass wir die Bedeutungen jetzt nicht anhand eines in der hellenischen Epoche gemachten Lexikons entnehmen können, sondern aus den Kontexten. Lateinische Texte, die uns einfach die kontextuelle Bedeutungen von einzelnen Wörtern hergeben. Deswegen ist das oft das, was ihr in Pons sieht zum Beispiel. Es ist nicht so, dass jemand, das tatsächlich als Latein noch existiert hat, ein Lexikon daraus gemacht hat. Ja? Sondern das sind tatsächlich die textuellen Bedeutungen. Im Unterschied zu ment und arian ist nicht ein griechisches, altgriechisches Wort, ismo. Das ist sowas wie, ja, wie kann man auf Deutsch Advocacy? Advocacy. Sowas wie Verkollektivisierung. Kann man das so auch, das ist ein Unwort, aber habe ich gerade davon. Verkollektivisierung, also so eine, also alle von NLT, bitte? Ja, so eine, ja, also aus Anti-Disestablishmentarian. Mentarians wird ein Kollektivum gemacht. Dank Ismo. Ja? Hat eigenständige Bedeutung im Altgriechischen, wird aber, also wenn ein Kapitalist, Kapitalismus, ja? Kapitalism, nicht muss, also Kapitalism an der Stelle, als eine Verkollektivierung von allem, was mit Kapitalisten zu tun haben, also Kapital und Arbeiter und was weiß ich. Ja? Das ist die an der Stelle abstrakte Bedeutung und diese Bedeutung kann überall auftauchen. Ich möchte an der Stelle vielleicht, dass wir, ich will auch nicht zu viel Information darüber geben, sodass wir eigentlich das Wesentliche aus den Augen fassen. Ich habe auch bewusst nicht viel Zeit über die Definitionspraxis des Begriffs Wort in der Sprachwissenschaft verschwendet. Ich hatte sogar vor 6, 7 Jahren hier so Briefe verteilt, so um die 15 Stück, und in jedem Briefumschlag lag eine andere Definition des Wortes, des Begriffs Wort. Ja? Und die sind allesamt kritisch. Das, womit wir tatsächlich arbeiten können, ist ein Token. Links und rechts eine Leerstelle. In der gesprochenen Sprache links und rechts eine Pause. Punkt. Damit können wir arbeiten. Innerhalb dieses Phänomens können wir tatsächlich zweierlei Sachen ausmachen. Eine, die konkrete Bedeutung haben, und die andere, die abstrakte Bedeutung haben, aber immer noch eine Bedeutung. Kind, Kinder. Konkrete Bedeutung eines alltagsbezogenen Menschen und andere, die Pluralität. Pluralität ist Bedeutung, aber eine abstrakte Bedeutung. Jetzt schauen wir bitte, stellen wir uns kurz mal eine Sprache vor, die auf einer Seite alle Lexeme aufgelistet hat und die auf der anderen Seite alle Grameme. Und lasst uns bitte, ich könnte das aufschreiben, aber würde viel Zeit nehmen, Beispiele aufzuschreiben, aber stellen wir nur kurz vor. Lexeme, was ist die eigentlich die augenscheinlichste Eigenschaft von allen Lexemen? Die sind phonetisch voluminös. Die sind lang. Man betrachtet jetzt die alle grammatischen Elemente einer Sprache. Die sind phonetisch kurz. Was ist länger? Kind oder er? Kind. Kind ist ein Lexem. Und das ist sprachenquer durch ähnlich. Einerseits haben wir Lexeme, da kann man nichts aussparen. Warum? Weil wenn da etwas ausgespart wird, und wir wissen, dass Minimalpaare an einem einzigen Phonem vielleicht Bedeutung komplett geändert wird, deswegen kann man dort nichts aussparen. Ja? Das sind die, deswegen muss man die auch so halten, mit den Bedeutungen. Bei den grammatischen Elementen, es gibt verschiedene Begriffe dafür, was mit denen passiert ist. Man nennt das phonetische Erosion, also Abbau, phonetischer Abbau mit der Zeit. Bei der Entstehung von einem Lexem zu Gramem geschieht auch noch, abgesehen von semantischer Generalisierung, auch noch phonetischer Abbau oder Erosion oder Bleaching oder Bleichen. Ja? Achtet mal. To be going to. Ja, im Endeffekt, das ist die Konstruktion. Be going to. Das ist die komplette Konstruktion. Wir werden in der nächsten Sitzung vielleicht so eine Reanalyse zeigen, wie aus Zeit, also Infinitivkonstruktion, be going, reanalysiert würde, going to. Es wurde reassoziiert. Und als das passiert ist, dann hat das angefangen zu bleichen, phonetisch komplett irgendwie zusammen zu krummen, und dann hat man am Ende gonna bekommen. Und im Kreolischen ist das nur noch g. Ja? Das ist eine sehr markante Eigenschaft von grammatischen Elementen. Die müssen nicht großartig voluminös sein, rein phonetisch. Die können auch kurz gehalten werden. Eine weitere Eigenschaft ist, dass die lexikalische Liste endlos ist und offen ist. Eine Sprache kann immer wieder neue Lexeme importieren. Ja, auch exportieren, aber entlehnen. Ja, man denke an technische Begriffe aus dem englischsprachigen Raum oder sonstige Sachen. Demgegenüber sind Grameme eine geschlossene Klasse an Morphemen. Also Deutsch wird morgen kein zusätzliches Pluralzeichen importieren oder entlehnen. Hat jede Menge selbst. Ich frage mich, wie ökonomisch ist das eigentlich, aus diesem Singularform morphologisch genau diese Pluralform zu machen? Okay, Artikel, gut, Singular, Artikel, Plural. Okay, ein Instrument, ja? Verzeihung, eins, reicht irgendwie nicht. Warum kann aus das Haus die Haus, warum reicht das nicht? Okay, Haus. 1, 2, 3, 4 und ich habe noch hier zusätzlich er. Zweites. Nochmal. Eine und dieselbe Funktion, aber zwei Formen. Und es geht weiter. Stammbeugung. ein und dasselbe Ziel, aus einem Haus viele Häuser zu machen. Morphologisch drei verschiedene Wege und alle zeitgleich verwendet. Warum? Was ist die ursprüngliche Pluralform von Haus? Hört jeden Tag bei Ortsnamen. Hausen, genau. Warum hat man nicht beigelassen? Ich verstehe das nicht. Ja? Ich meine, bei Artikeln kann ich mir das noch vorstellen. Ja, irgendwann mal ist das passé, so in 800 Jahren vielleicht. Ja. Aber rein strukturell gedacht, ein und dasselbe Wort, drei verschiedene Möglichkeiten und morphologisch gesehen, alleinstehendes Element. Eine Ebene der Morphologie. Ein Suffix. Zweite Ebene der Morphologie. Nicht dieselbe wie das, also das ist sowas wie ein Klitikon. Alleinstehendes grammatisches Element. Also ein Element, was die grammatische Funktion hat, keine Bedeutung und syntaktisch für sich steht. Warum? Weil das ein Token ist. Links und rechts ist eine Leerstelle. Hier nicht. Deswegen sind die morphologisch zwei verschiedene Geschichten. Es kommt aber was dazu. Stammbeugung. Das ist komplett was anderes morphologisch. Das heißt, im Deutschen, Deutsch hat quasi alle Wege, alle morphologische Wege plural auszudrücken, in diesem Beispiel ausgebeutet. Also nichts übrig gelassen. Für alle drei entschieden. Ja? Ist exotisch, ist unglaublich exotisch. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass in einer Sprache Ökonomie nicht alles ist. Ja? Wenn man Ökonomie, also Ökonomie ist, wenn ich im Französischen nicht weiß, welcher Artikel das Wort Baguette im Singular bekommt, deswegen bestelle ich in Paris immer zwei Baguettes, weil für Plural weiß ich welcher. Ja? Aber wenn noch dazu eine Stammbeugung käme und auch noch ein Suffix, da werde ich wirklich verloren, da werde ich nur noch O-Saft trinken. Ja? Denkt drüber nach, also drei verschiedene morphologische Ebenen und die drei verschiedenen Ausdruckswege. Und eine Sprache hat eine offene Klasse an Lexemen, so wie Haus, aber eine geschlossene Klasse an morphologischen Instrumenten, die dann das ausdrücken. Ihr seid alle gut beraten, wenn ihr die sehr kompakt dargestellte Folien aus dem Lernbar verinnerlicht. Das ist tatsächlich sehr klausurrelevant. Die Tutorinnen haben von mir die prototypische Aufgaben für Klausuren in der Morphologie bekommen. Das ist eigentlich mit größter Teil. Für Nebenfachstudierenden bekomme ich das von Frau Zoch, die Aufgaben. Aber die sind auch Datensätze. Ihr bekommt einfach einen Datensatz. Und in diesem Datensatz muss man einfach die gebundene und freie Morpheme erkennen und herausnehmen und auch grammatische und lexikalische Morpheme erkennen und quasi herausnehmen. Das macht ja mit diesen zwei Methoden segmentieren und klassifizieren. Als ich hier die Striche gezogen habe, in diesem Wort, diese Strichenziehung, das hat auch eine ganz bestimmte Reihenfolge. Man kann das nicht beliebig in beliebiger Reihenfolge abtrennen. Das ist segmentieren. Und wenn ich drunter wenn ich die mit diesen Labels versehen würde, frei gebunden lexikalisch-grammatisch, das reicht für die Klausur, dann habe ich sie auch klassifiziert. Also segmentieren und klassifizieren, das sind die zwei methodischen Vorgänge in der Morphologie. Wir werden in der nächsten Sitzung genau ab diesem Punkt fortsetzen. Da werden wir Bildungsmöglichkeiten, wir haben heute nur über Komposition gesprochen, aber wir werden über Derivation und Beugung, Flexion auch sprechen und vielleicht ein bisschen mehr Beispiele bringen. Wie ich versprochen habe, bringe ich auch ein oder paar Beispiele zu isolierenden Sprachen und dann wird das viel spannender. Und dann schließen wir in der nächsten Sitzung auch den Themenblock Morphologie ab. Forum. Ich bin gespannt, ob wir in der nächsten Woche was drin stehen.